Ja, schön euch zu sehen. Ich glaube, den einen oder anderen darf man aus dem Urlaub zurück gratulieren, begrüßen. Wer von euch war denn schon im Urlaub? Der darf sich doch mal melden. Ihr jeden Tag? Die anderen Urlauber sind gerade verschwunden oder sind da hinten. Herzlich willkommen zurück. Genau, und wie sieht's aus mit euch? Seid ihr alle noch fit? Ja, also ich bin wie jedes Jahr im Sommer so richtig urlaubsreif und gefühlt mit jedem Jahr wird es schlimmer. Und ich denke, Mann, oh Mann, irgendwann muss ich doch das ändern. Also ich freue mich, das ist die letzte Predigt, die ich halten darf. Dann darf ich noch ein paar Bürotage hinlegen und dann geht's ab in den Urlaub. Und ich darf das umsetzen, was unsere Reihe letztendlich auch sagen möchte, nämlich, dass Gott uns ganz viel gegeben hat. Und dass wir aber nur dieses eine Leben haben auf dieser Erde. So, ich bin 45 Jahre alt, so mitten im Leben angekommen. Und ich weiß nicht mal, ob ich 90 werde. Kann sein, dass ich mit 65 schon Ade sagen darf oder mit 55. Und das Leben mag vielleicht auch 100 gehen. Das Leben ist aber kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es gilt immer wieder neu, so ein bisschen Kraft einzuteilen, Zeit einzuteilen, Etappen einzuteilen. Und ich habe eigentlich eine Predigt, die ich über viele Sonntage hier halten könnte, weil sie sehr inhaltsreich hat mit vielen verschiedenen Facetten. Da geht es zum einen um diesen Gedanken, dass wir Zeit als Geschenk bekommen haben von Gott. Und gleichzeitig will ich eigentlich fokussieren ganz stark auf den Umgang mit unserer Seele. Wir werden nächsten Sonntag von Simon etwas hören über den Umgang mit unserem Körper. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Dann in so zwei Sonntagen etwas über den Umgang mit unseren Potenzialen, mit Geld, mit Talenten und so weiter. Und Zeit und die Seele, ich denke, das hängt ein bisschen zusammen. Vor 3 Wochen habe ich diese Predigt über Zeit gehalten in Ulm und dann in Stuttgart und habe 2 Kerngedanken mitgegeben. Der erste Kerngedanke, ich sage es kurz in 5 Minuten, damit der zweite Teil mehr Sinn ergibt. Der erste Kerngedanke ist, Gott hat alles, was er geschaffen hat, ist irgendwo im Rhythmus. Da ist ein Wechsel von Tag und von Nacht. Ich weiß nicht, wer von euch mag den Tag mehr als die Nacht? Der darf sich mal melden. Fast jeder hat sich gemeldet. Als Kind wäre das für mich überhaupt keine Frage gewesen, als Teenager auch nicht. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr lerne ich den Schlaf schätzen. Also die Nacht schätzen. Und mir kommt, dass Gott nicht zufällig gemacht hat, sondern dass Gott ganz bewusst den Tag und die Nacht gegeben hat für unser Leben. Und Schlaf ist so wichtig. Und spätestens, wenn du nicht schlafen kannst und wenn du zur Apotheke gehst und die Mittel auch nicht mehr nützen, dann lernst du den Schlaf so wirklich schätzen. Und so manch ein Mensch braucht auch Schlaf. Wir alle brauchen Schlaf. Aber gerade wenn man vielleicht auch so eine traurige Phase hat, dann tut Schlaf ganz besonders gut. Was geschieht, wenn wir schlafen? Unsere Seele verarbeitet die vielen Impulse, die wir bekommen, Eindrücke, die wir bekommen, Worte, die wir hören, die uns vielleicht verletzt haben oder die uns innerlich bewegen. Und wir leben in einer Zeit, wo gefühlt jeden Tag neu irgendwas am Radar ist, was uns aufwühlen kann. Und wie gut tut es dann, dass man schlafen gehen kann? Und dass die Seele das ein wenig einordnen kann, sortieren kann, wie ein Schreibtisch, der voller Akten liegt und am Ende wird dieser Schreibtisch aufgeräumt. Und dann wachst du auf und hast neuen Elan, neuen Mut, neue Motivation, die Welt zu verändern. So, mir geht's im Urlaub so. Und ich habe festgestellt, auch diesen Wechsel gibt es, den Wechsel von Arbeit und von Ruhe. Ich bin umgeben von manchen Menschen, die immer davon überzeugt waren, dass sie nicht Ruhe brauchen. Aber ich für mein Leben stelle fest, Ruhe tut mir gut. Dann arbeite ich am Ende viel, viel effektiver und bekomme viel mehr auf die Reihe. Und wisst ihr, wenn Gott für sich selbst Ruhe verordnet hat, wer sind wir, dass wir sagen, wir brauchen es nicht? Das Sabbatgebot im Alten Testament war den Juden sehr, sehr heilig, aber es ist nicht in irgendeinem mosaischen Gesetz begründet, sondern es ist in Gott selber begründet. Gott arbeitete 6 Tage und er sah sein Händewerk und sagte, und siehe, es ist sehr gut. Und dann ruht er davon und schaut sich das an und freut sich darüber. Und ich denke, auch diese Phase der Ruhe brauchen wir, um dann wieder loszulegen. Ein neuer Tag bricht an und du lachst dem Tag entgegen. Du freust dich auf neue Begegnungen, du freust dich auf Menschen, du freust dich auf Arbeit. Denn spätestens, wenn du keine hättest, würdest du klagen, dass du keine hast. Also du freust dich vielleicht auf all diese Dinge, die ein wenig Last in dein Leben bringen. Ja, und sie mögen Last sein und doch tun sie dir letztendlich gut. Und wir merken, da ist ein Wechsel von Tag und von Nacht, von Arbeit, von Ruhe, von Winter und von Sommer. Ich habe vor 4-5 Wochen hier über den Josef gepredigt und uns anhand von seinem Leben vor Augen geführt, dass er in guten Zeiten gespart hat für die schlechten Zeiten, die kommen werden. So, und im Fall von Josef wusste er genau, es sind 7 gute und dann 7 schlechte. Und wir wissen auch, nach dem Sommer kommt der Winter. Und ich denke, wir müssen irgendwie beides buchstabieren. Die Kunst, den Sommer zu feiern. So einen trüben Sommer gab es noch selten, oder? Ich dachte, nach dem bescheidensten Frühling aller Zeiten kommt der bescheidenste Sommer aller Zeiten. Was bin ich dankbar für die letzten paar Tage, wo endlich ein bisschen Sommerfeeling da ist. Ja, aber der Sommer ist gut. Und übertragen in unserem Leben brauchen wir gute Zeiten, wo wir Vorräte ganz bewusst einlagern, sparen, ein Vorrat an Beziehung, ein Vorrat an Wort Gottes in unserem Leben für die dunklen Zeiten, die dann auch kommen werden. So im Leben ist es nicht so rhythmisch, sondern die Krisen brechen manchmal einfach so über uns ein und wir könnten sagen, ach, ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber ich möchte euch an dieser Stelle vorbereiten, die Krisen werden kommen. Wir wissen vielleicht nicht, wann sie kommen, aber sie werden kommen. Und deswegen ist es so gut, wenn wir vorbereitet sind und wenn wir die guten Zeiten unseres Lebens nutzen, um Reserven an allem Möglichen, an Liebe, an Kraft Gottes, an Wort Gottes, an Gemeinschaft, Sommer der Gemeinschaft, noch dürfen wir uns begegnen, wer weiß, was kommt, Reserven aufzutanken. So, der zweite Gedanke vom Umgang mit Zeit, den werde ich am Ende dieser Predigt vielleicht nochmal ankratzen. Da geht es darum, die Frage ist, wie füllst du dein Leben? Füllst du es mit Lebensbausteinen, die kostbar sind, die wichtig sind, wo du ein Segen bist für andere Menschen und wo andere Menschen dir begegnen können, oder wirst du gelebt? Und ich denke, wir können irgendwie auf beiden Seiten runterfallen. Es gibt manche Menschen, die packen so viel in ihr Leben und haben am Ende keine Zeit. Sie sagen immer keine Zeit und das bedeutet, dass du eigentlich in ihrem Leben keine Rolle spielen darfst und wirst, auch in Zukunft nicht, denn sie haben keine Zeit. Sie haben für sich selbst definiert, das, womit sie ihr Leben füllen, ist so wichtig, dass nichts anderes da irgendwie Platz finden kann. Und wir merken, wir können von beiden Seiten runterfallen. Von der Seite von nutze den Tag, wir machen was Gutes aus unserem Leben und dem, was ein afrikanisches Sprichwort sagt. Sie sagen zu uns Europäern, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Ja, wie viele Menschen sind so getrieben von der Uhr und haben nie Zeit? Und da diese Balance zu finden, und ich denke, eine gute Balance ist, nach Prioritäten zu arbeiten, dass die Hauptsache ist. Schlaf kommt in diese 24 Stunden unbedingt rein und dann Schule oder Studium oder Arbeit kommt unbedingt rein und dann Zeit, Quality-Zeit mit deinem Lebenspartner, mit deinen Kindern, mit den Menschen, die dir anvertraut sind, mit deinen Freunden kommt unbedingt rein, Zeit für Gemeinde und an dieser Stelle ist es nicht eine Frage von, wer ist Gemeinde, wir sind Gemeinde und wir sind alle gefragt, die Vision der Gemeinde zu leben, nicht zu überdrehen, zu denken, wir sind die Retter, aber auch nicht zu unterdrehen. Ich gebrauche oft das Bild einer Gitarre und die Gitarre klingt dann gut, wenn die Saiten drauf sind und wenn sie gespannt sind. Das heißt, du gehst in den Gottesdienst, weil es gut ist für dich und weil du ein Segen bist für den anderen. Du teilst das Leben, weil es gut ist für dich. Gemeinschaft ist gut für dich, aber auch gut für den anderen. Du bringst dich mit ein, weil dieser Auftrag letztendlich unser gemeinsamer Auftrag ist. Lebe die Vision, das gehört unbedingt in diese Zeitwoche hinein. Ich sage nicht nochmal Tag, sondern Zeitwoche. Und dann gibt es andere Dinge. Oder du kannst dein Leben auch ganz anders leben. Erst die Zeitfresser und dann wird so viel Gutes auf der Strecke bleiben. Und vielleicht hilft euch dieser Gedanke, dass manchmal nicht irgendwas Gutes, sondern manchmal sind es konkrete Menschen, die auf der Strecke bleiben. Manchmal ist es der Vater, die Mutter, irgendein Kind, irgendeine gute Freundschaft, die man nicht mehr pflegt. Warum? Weil man von Zeitfressern aufgefressen wird. Aber ich denke, wenn wir den Umgang mit Zeit gut hinbekommen, dann haben wir schon eine gute Basis, dass wir eine gesunde Seele haben. Und die Bibel fordert uns genau dazu auf. Sie sagt, achte auf dein Herz. Oder Paulus schreibt dem Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. So wir als Gemeinde, wir wollen unbedingt auf Gottes Wort achten, auf die Lehre achten. Aber wir als Gemeinde können nicht auf uns, auf jeden Einzelnen achten, sondern da ist jeder Einzelne für sich gefragt, auf sich Acht zu geben. Wie sieht dein Herz aus? Füllst du dein Herz mit Bitterkeit, mit Neid, mit Zorn, mit Dingen, die dir letztendlich nicht gut tun? Oder füllst du dein Herz mit Gedanken Gottes über dein Leben? So, hab Acht auf dich. Und diesen Ruf möchte ich dir mitgeben. Der Mensch erntet, was er sät. Sähe Gutes und du wirst Gutes ernten. Sähe Schlechtes oder sähe gar nichts und du wirst Unkraut ernten. Aber du musst bewusst Gutes säen, um auch Gutes zu ernten. Hab Acht auf dein Herz, hab Acht auf deine Seele. Wir hatten vor einer Woche unser verschiedene Camps. Wir Pforzheimer waren mit dabei auf dem Jugendcamp. Was bin ich dankbar, dass das endlich wieder möglich war. Und gleichzeitig hatten wir unser erstes Scouts-Camp in Ulm und ich durfte unser Fußballcamp durchführen, 2 Tage oder 3 Tage. Und wir sind eine kleine Gruppe von 10, 15, maximal 20 Jungs, die zusammenkommen, fast immer dieselben. Und ich war dankbar, die Jungs sind noch da, wir können Fußball spielen. Das war nicht großartig vorbereitet, denn wir spielen Fußball. Und im Sommer ist es ganz easy, du suchst dir irgendeinen Bolzplatz. Also sind dorthin gefahren, wo wir sonst hinfahren. Das Problem war nur, die Tore waren abgebaut. Und schon war die Stimmung so richtig im Keller. Die Jungs haben mir erklärt, hier kann man nicht spielen. Und ich habe gesagt, doch, wir können da schon spielen. So, und dann ging so ein bisschen das ab, worüber meine Frau letzten Sonntag hier gepredigt hat. Wie gehen wir damit um? Sind wir solche Motzkartoffeln oder sind wir Sonnenschein? Und 2 von meinen Jungs, tatsächlich sogar von meinen Jungs, aber die anderen zähle ich jetzt auch mal zu meinen Jungs, die waren so richtige Motzkartoffeln. Und ich habe den Spieß umgedreht und habe uns Team Motzkartoffeln genannt und seltsamerweise hat das irgendwie an der Stimmung was gebracht. Am Ende war es nicht ganz so schlimm. Wir hatten eine gute Zeit. Nachmittags waren wir im Blaupark, wo wir sonst auch spielen, aber dank des vielen Regens war der Blaupark mehr so eine Matsch, Sumpf, keine Ahnung was. Ein guter Fußballer würde eigentlich nicht Fußball spielen. Und jetzt haben die Jungs mir wieder gespiegelt. Und gerade Team Motzkartoffeln kam zu mir, mein Junge Florian, und sagte, Papa, hier kann man nicht spielen. Kannst du nicht was tun? Und er weiß, man kann was tun, aber es kostet Geld. Und ich bin momentan so ein bisschen auf dem Spartrip. Ich wollte die 100 Euro nicht ausgeben für diese Soccerhalle. Aber er kam immer wieder und ich dachte, er hat recht. Warum? Weil an beiden Toren spielten wir quasi im Matsch und mitten im Feld war auch so ein richtig schöner Matschloch. So, und aufgrund von seinem Meckern habe ich reagiert und siehe da, am nächsten Tag waren wir in der Halle und es hat richtig Spaß gemacht. 2 Stunden lang Fußball und niemand hat gemosert. Und das gab es fast noch nie, obwohl wir öfters in der Halle dort spielen. Und ich dachte, was ist los? Und mein Sohn schaut mich an und sagt, Papa, Geld ist los, du hast Geld investiert und deswegen sind wir alle glücklich. Und ich dachte, wir merken so, die einfachen Sätze, die man manchmal nur so predigt, stimmen dann auch nicht ganz. Und doch, wie wäre es, wenn wir auf dem Rübenfeld spielen und dennoch dankbar sind? Und ich war die ganze Zeit gut drauf, wenn ich ehrlich bin. Und an dieser Stelle dachte ich, wie anders ist es, wenn man nicht so abhängig ist von den Umständen. Sind die Umstände gut, ist man gut drauf. Sind sie schlecht, ist man schlecht drauf. Sondern wenn man für sich selbst vornimmt, ich möchte ein dankbarer Mensch sein, egal was kommt. Und ich hätte an dieser Stelle gerne so einen Handschuh genommen und einfach in diesen Matsch gewälzt und diesen Handschuh euch gezeigt, ähnlich wie diese verfaulte Kartoffel von Pia letzten Sonntag, und euch diesen Vers vor Augen geführt, den der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich selbst zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. So, dieser Vers ist jetzt mein Predigtvers und anhand von diesem Predigtvers möchte ich uns ein Prinzip zeigen, was dir und was mir helfen kann, dass unsere Seele rund läuft. Das wird sicherlich nicht ausreichen, dafür gibt es ganz, ganz viele Prinzipien, die wir beachten sollten und die wir umsetzen dürfen. Und selbst wenn wir alles richtig gemacht haben, dann machen die anderen noch nicht alles richtig. Und deswegen ist es nie das Allheilmittel. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Ratschlag. Und dieser Ratschlag ist ganz einfach: Leg die Lasten deines Lebens ab. Leg diesen dreckigen Handschuh, der vor sich her stinkt, ab und zieh was Gutes an. Letzten Dienstag haben wir uns unser Gemeindehaus in Stuttgart angeschaut und ich hatte zum ersten Mal unseren Johannes Berger, den Bauminister, mit dabei und ich war gespannt, wie wird es sein. Ich habe das Gemeindehaus selber schon länger nicht mehr gesehen, weil wir Gottesdienst im Hotel immer feiern, seit anderthalb Jahren. Und mir war, wie wird es sein? Und wir liefen durch dieses Haus und mir wurde so ein bisschen berichtet. Und ich muss ehrlich sagen, ich war positiv erstaunt. Es sah viel besser aus, als ich dachte, war gar nicht so schlecht drinnen. Und auch meine Mitkollegen Jonas und Johannes haben sich das angeschaut. Und wir waren, wow, viel besser als erwartet, gar nicht so schlecht. Warum? Weil wir wollen die Vision der Gemeinde leben, nicht nur schöne Gottesdienste feiern, sondern Leben teilen. Und dazu braucht man auch ein Gemeindehaus, damit man Treffen durchführen kann, kleine Treffen, große Treffen und so weiter. Also haben wir gesagt, das Nächste ist, unser Gemeindehaus wieder auf Vordermann zu bringen. So, dann saßen wir draußen und Johannes hat sich dieses Haus angeschaut und er sagt, das Haus ist so schön. Das war das erste Mal, vielleicht hat mein Vater mal vor 20 Jahren das gesagt, keine Ahnung, würde ich ihm auch noch zutrauen. In meinen Augen ist es ein altes, graues, heruntergekommenes Haus. Und in den Augen eines halben Architekten sieht er Schönheit drin. Und er sagte, mit wenig kann man da wirklich was machen. So, und an dieser Stelle lade ich dich ein, einen Blick zu bekommen für die Möglichkeiten, die Gott in dein Leben hineinlegt. Wir kamen nach Hause und meine Frau ist manchmal ein bisschen spontan. Sie sagte, ich bin gerade unterwegs mit meinem Sohn. Wir gehen jetzt essen, kommt ihr mit. Es war 10 Uhr. In dem Moment, wo ich nach Hause komme, kommt mein Sohn nach Hause. Die Storys sind keine Geschichten, sondern sie versuchen etwas zu verdeutlichen anhand von diesem Bild. Kommt mein Sohn nach Hause, er hatte gerade Fußball gespielt. Neuerdings ist er absolut, also der große Sohn, 17-jährig, auf seinem Fußballtrip, verschwitzt. Und ich habe ihn angeschaut und sagte, duschen oder Steak? Das ist unfair, nicht wahr? Vor allem, wenn man Steaks mag und wir gehen eigentlich fast nie Steaks essen, das kann man, wer geht schon Steaks essen? Ja, also duschen oder Steaks? Und er schaut mich an und sagt, okay, Steak. Was hat er getan? Er hat sich umgezogen, ein bisschen Parfum drauf und Gott sei Dank waren wir die Einzigen im Restaurant. Ja. Aber manche Leute leben genau so. Sie ziehen irgendwelche gute Sachen auf und das Alte haben sie noch nicht abgelegt. Aber Gott lädt dich ein, leg die Sünde ab. Wenn es verschwitzt ist, verdreckt ist, wenn es nicht mehr gut riecht, wenn es deinem Leben schadet, dann gilt es, die Sünde abzulegen. Seid ihr bei mir? Und das Gute anzuziehen. Und wir müssen beides tun, das Falsche ablegen und das Richtige anziehen. Und vielleicht war das jetzt ein Antibild, man kann es mal machen, aber mit der Sünde sollten wir nie spielen. Egal, welche Sünde dich immer wieder leicht umstrickt, wie wir lesen, leg sie ab. Aber es gibt auch andere Lasten in unserem Leben, die keine Sünden sind, die dennoch dir nicht gut tun. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, für eine gesunde Seele ist es immer wieder gesund, Lasten abzulegen. Eine Last, die sehr christlich ist, aber eigentlich gar nicht christlich ist, sind Sorgen. Ich kenne so viele Christen, die machen sich so viele Sorgen. Und wenn ich die Bibel lese, lese ich nichts davon, dass wir uns Sorgen machen sollen. Im Gegenteil, Jesus geht hin und sagt, habt ihr denn keinen Vater, der für euch sorgt? Und das hört sich schon fast böse an, oder? Wenn Jesus hingeht und sagt, warum macht ihr euch Sorgen? Ihr habt doch einen himmlischen Vater, der für euch sorgt. Wenn er für euch sorgt, warum macht ihr euch dann Sorgen? Schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an und es geht ihnen gut. Warum meint ihr, dass Gott sich nicht um euch sorgt? Und da geht es nicht darum, dass wir säen und ernten, dass wir etwas aus unserem Leben tun, sondern es geht darum, dass du nach einem langen Tag der Arbeit im Bett liegst. Du hast eigentlich alles getan, was in deiner Hand liegt, und dennoch machst du dir Sorgen. Und jetzt sollte eigentlich der Schlaf kommen, damit Entspannung kommt für deine Seele, Entspannung für deinen Körper. Aber du schläfst nicht. Warum? Du machst dir Sorgen. Und zum bestimmten Grad übernimmst du damit eine Rolle, die gar nicht deine Rolle ist, sondern die Rolle Gottes. Petrus sagt: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und wie demütigen wir uns unter Gott? Wenn man dir die Frage stellen würde, wer ist Gott, wer ist höher, du oder Gott? Wer ist höher in deinem Leben, du oder Gott? Dann würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, Gott. Er ist Gott, ja? Gott ist natürlich der Höhere. Er hat das Sagen. Und Petrus geht hin und sagt, Demut unter Gott bedeutet, dass ihr eure Sorgen auf ihn legt. Aber es geht nicht nur um Sorgen legen, sondern um Sorgen werfen. Warum? Weil Sorgen sind ein wenig wie was Glitschiges. Du musst eigentlich Kraft aufwenden, damit du das losbekommst. Das ist so wie ein Ball, der nicht ein normaler Ball ist, sondern der an deinen Händen klebt. Und du musst eigentlich mit aller Gewalt sagen, Ball weg, klebriger Ball weg, Sorge weg. Warum? Weil es gibt einen, der sich wirklich um dich sorgt. Sorge abzulegen hat etwas mit der Abgabe der Herrschaft, der Kontrolle in deinem Leben zu tun. Es fühlt sich so verantwortungsbewusst an, wenn wir uns 1000 Sorgen machen, doch eigentlich sagen wir damit, dass wir die Chefs sind. Die Chefs in unserem Leben und, hört gut zu, bei den Schwaben auch mal die Chefs im Leben der anderen. Wir sorgen uns eben. Und wenn wir ehrlich sind, nicht nur bei den Schwaben, sondern auch bei anderen Kulturen. Ja? Wir machen uns so viele Sorgen und wir machen uns den Kopf über alles Mögliche und auch über das Leben der anderen und herrschen oft in das Leben der anderen hinein. Und es fühlt sich so verantwortungsbewusst an. Da gibt es wenigstens einer, der sich sorgt. Aber in Wirklichkeit sind wir anmaßend. Wir übernehmen die Rolle des anderen, statt unsere Rolle zu spielen. Und es ist so wichtig, dass ich weiß, was ist mir gegeben und was ist mir nicht gegeben. Es gibt Dinge, die mir gegeben sind, für die bin ich verantwortlich. Und es gibt Dinge, die sind mir nicht gegeben, für die bin ich nicht verantwortlich. Und da muss ich nicht reinregieren. Aber Gott lädt mich eigentlich ein, dass ich diese hohe Haltung überhaupt ablege und dass ich es ihm überlasse. Stell dir mal vor, du würdest eine Leiter nehmen und warum auch immer dich mit aller Kraft gegen diese Decke stemmen und glauben, dass wenn du diese Decke jetzt nicht hältst, die Decke zusammenbricht. Würde keiner machen. Man würde uns für verrückt erklären. Warum? Weil die Decke wird nicht von uns gehalten, sondern von den Wänden hier, oder? Oder stell dir mal vor, du würdest mit aller Gewalt gegen diese Wand dich, hier ist vielleicht sogar gefährlich, dich stemmen, ja? Und du drückst und du drückst und du drückst. Spätestens nach einer Stunde kannst du nicht mehr. Du hast dein Bestes gegeben, aber du hast nichts verändert. Denn die Last trägst du nicht. Und genau dieses Bild möchte Gott uns mitgeben und sagen, es gibt Dinge, die liegen in deiner Hand und es gibt Dinge, die liegen nicht in unserer Hand. Unsere Regierung entscheidet Dinge, da kann ich sagen, ich finde die scheiße oder ich finde sie gut, aber am Ende muss ich sagen, ich bin nicht die Regierung, sie liegen nicht in meiner Hand. Und ich kann mich über vieles aufregen im Leben und das tue ich auch manchmal, bis ich überlege, ist es meine Sache oder nicht. Und spätestens dann merke ich, okay, ist nicht meine Sache, also muss ich am Ende nicht die Entscheidung dafür übernehmen. Und es gibt Dinge, die liegen bei Gott, da kann ich sagen, Gott, ich überlasse es dir. Denn du sorgst für mich. Wir sorgen uns eben. Wir sind verantwortungsbewusste Eltern. Kennt ihr Helikoptereltern? Die sich im Prinzip pausenlos um ihre kleinen Würmchen drehen und die am Ende dazu sorgen, dass ihre Kinder völlig nicht selbstständig groß werden und eigentlich verhindern sie einen Reifeprozess, einen ganz natürlichen Reifeprozess. Warum? Denn sie sorgen sich so sehr, sie spielen eigentlich, als ob sie selbst das Kind nochmal wären. Sie stehlen die Rolle des Kindes. Und mir ist aufgefallen, dass Gott nicht so ist. Gott ist ein guter Vater, er ist kein Helikoptervater. Gott bewahrt dein Leben nicht vor Schmerz. Gott bewahrt dein Leben nicht vor Problemen. Gott schützt dich nicht vor allen Härten des Lebens. Gott greift nicht ständig wie eine Helikoptermutter ein und sagt, oh, Achtung, 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 Achtung. Und du bist in Watte gepackt und völlig unselbstständig mit 20 eigentlich ein großes Baby. Sondern Gott lässt Härten zu in deinem Leben. Und wenn sie da sind, dann gefallen sie uns nicht. Aber sie sorgen letztendlich dafür, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir mündige Menschen werden. Seid ihr bei mir? Das ist wichtig. Die Bibel spricht von unserem Glauben, der durch Feuer geläutert wird. Kaum einer trägt eine Goldkette aus unbearbeitetem Gold, so ein Goldklumpen, Kleingoldklumpen, der noch nicht im Feuer war. Habe ich noch nie gesehen. Warum? Das sieht einfach oll aus. Es sieht nicht schön aus. Dieser Goldklumpen ist sehr wertvoll hier in dieser Goldstadt, ja? Sehr wertvoll, aber er ist hässlich. Er muss erst bearbeitet werden durchs Feuer. Und dieses Feuer ist unangenehm. Das mögen wir nicht. Wer mag schon Feuer? Aber am Ende wird durch dieses Feuer etwas Nützliches in unserem Leben. Und so geht Gott hin und Gott ist ein guter Vater und er weiß, welches Maß wir tragen können und er lässt Schmerz in unserem Leben manchmal zu, damit wir nützlich werden. Wertvoll sind wir eh. Genauso wie dieser Klumpen Gold vorher schon wertvoll war. Er ist wertvoll, aber ist noch nicht schön. Nützlich wird er dadurch, dass man an diesem Gold arbeitet. Und so arbeitet Gott auch an uns. Deswegen sorge dich um die Dinge, die Gott dir anvertraut hat, die in deiner Hand liegen. Und sorg dich nicht um die Dinge, die nicht in deiner Hand liegen. Sorg dich nicht um die Dinge, die in der Hand Gottes liegen. So, es gibt manche Dinge, die liegen bei Gott, die können wir nicht verändern und die können wir getrost Gott übergeben. Und am Ende des Tages, wenn du getan hast, was du getan hast, dann lade ich dich ein, nimm deine Sorgen, sag Gott, und du bist der gute Vater und du sorgst. Und du bist der bessere Vater, als ich es bin. Und du liebst meine Kinder mehr. Man kann verrückt werden vor Sorgen. Welche Entscheidung werden sie treffen? Und wisst ihr, an dieser Stelle geht man ja immer von dem Schlimmen aus, nie von dem Guten. Und ganz ehrlich, dein Leben ist schon ausgelebt, bevor du gelebt hast. Weil du spinnst innerlich alles Schlechte durch. Das ist das Wesen der Sorgen. Du trägst virtuelle Lasten, die nicht da sind. Du trägst eingebildete Lasten. Statt zu sagen, Gott, schenk mir die Kraft, die Lasten, die wirklich da sind, und es sind wirkliche Lasten da, auch zu tragen. So legt ab alle Lasten. Und dazu gehört die Sorge. Dazu gehört die nächste Last und sagen wir mal eine Kategorie, Bitterkeit. Ich glaube, Bitterkeit ist eine große Last im Herzen, im Leben von vielen Menschen. Und Bitterkeit ist entstanden aufgrund von Enttäuschung, aufgrund von nicht verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und vielleicht meinst du, andere Menschen zu bestrafen, indem du bitter bist, aber in Wirklichkeit bist du bitter geworden. Das heißt, dein Herz ist schwer, nicht das Herz der anderen. Deine Unvergebenheit, die zur Bitterkeit führt, ist eine Last, die du trägst. Du meinst, den anderen zu bestrafen, aber in Wirklichkeit bestrafst du dich. Dein Herz ist bitter geworden. Und hinzugehen, zu sagen, Gott, ich merke, ich spüre, mein Herz ist nicht mehr leicht. Ich habe ein Problem damit. Bitte hilf mir, diese Bitterkeit abzulegen. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wenn du dieses Gebet aussprichst, du sagst, Gott, ich will nicht mehr bitter sein, dann glaube ich, dass Gott da mit dir unterwegs sein wird. Hass und Zorn. Wie viele Lasten sind in dieser Welt, weil so viel Hass in dieser Welt ist. So viel Zorn. Und die Menschen sind so wütend. Und sie werden dabei zur Last für andere Menschen und zur Last für sich selbst. Leg Hass und Zorn ab, Neid und Eifersucht. Und wir merken, das sind so viele Dinge, ja, sie sind schon sündig, ja, definitiv, Neid ist nichts Gutes. Aber selbst wenn es nicht sündig ist, wen belastest du damit? Den anderen, ja, aber vor allem dich selber. Deswegen leg diese inneren Dinge ab, Eifersucht, Neid, Hass, Zorn. Löst dich von toxischen Verhaltensmustern. Und das ist für mich so ein Überbegriff. Und auch da könnte man wahrscheinlich viele, viele, viele Seminare besuchen darüber. Was ich damit meine, ist du definierst dich anhand von Dingen, die eigentlich nicht gut sind für dein Leben. Identität durch Erfolg beispielsweise. Wie viele Menschen haben für sich selbst irgendwann mal ein Ziel gesetzt? Ich muss der Beste sein. Und dann buchstabieren sie es. Und sie sind immer wieder neu getrieben von einer Definition, von einer Last, die sie selbst auf ihr Leben gelegt haben. und sie müssen unbedingt die Besten sein. Und statt ihr Leben irgendwie gesund zu leben, haben sie diesen Ehrgeiz, ich muss der Beste sein, und sind getrieben von ihren eigenen Wünschen oder ihren eigenen Festlegungen. Vielleicht sind es auch die Eltern, die diese Festlegungen hineingesprochen haben. So, Mädchen, du musst die Beste in der Klasse sein. Und am Ende ist es wie eine Last, wie ein Fluch über dieses Kind. Ein Satz, der zum Fluch wird. Und deswegen definier dich bitte schön nicht über deinen Erfolg. Denn deinen Erfolg hast du letztendlich gar nicht in der Hand. Kennt ihr die Menschen, die eigentlich Einser-Abis hätten haben sollen und die kurz vorm Abi oder beim Abi durchgedreht sind? Ich kenne solche Menschen. Sie haben alles getan dafür, aber es war so eine Last und am Ende hatten sie nichts in der Hand. Definier dich nicht über deinen Erfolg. Identität durch Anerkennung der anderen, das ist noch schlechter. Ich denke, wir Menschen lieben es, geliebt zu werden. Da gibt es keinen, der sagt, ach, mir völlig egal. Aber wer sich darüber identifiziert, wer seine Identität daraus sieht, der baut sein Leben auf Treibsand. Gefährlich. Denn heute bist du beliebt und morgen plötzlich nicht mehr. Und vielleicht reicht es aus, dass du Christ bist. Und weil du Christ bist, hältst du an der Wahrheit, die da ist, Jesus fest. Weil du Christ bist, hältst du an der Wahrheit, die da ist, das Wort Gottes fest. Und auf einmal ist diese Wahrheit völlig unpopulär. Und der Treibsand kommt und auf einmal bist du out. Noch warst du so beliebt. Und jetzt bist du auf einmal nicht mehr beliebt. Wenn das deine Identität ist, alle Menschen mögen mich, dann baust du auf Treibsand. Gefährlich. Deswegen leg es ab. Identität durch Abwertung der anderen. Mir ist aufgefallen, es gibt manche Menschen, die leben davon, dass sie die anderen irgendwo abwerten. Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne solche Menschen. Und das ist traurig. Sie haben immer Kritik im Mund. Sie führen immer ein kritisches Wort und sie müssen die anderen immer irgendwo abwerten und sonnen sich dadurch, dass sie meinen, dadurch würden sie aufgewertet werden. Aber in den Augen Gottes und auch in den Augen von mir und in den Augen von den anderen werten sie sich gerade nicht auf, sondern sie werden seltsame, bittere, komische, kritische Gesellen. Deswegen leg es ab. Faulheit. Die Sprüche hat ganz viele Verse über Faulheit. Bequemlichkeit, Leben ohne Vision, leg es ab. Oder Identität aufgrund von Vergleich. Du bist größer, schneller und auch das macht dich am Ende nicht wirklich glücklich. Ich möchte einen weiteren Bereich anführen, der mir wichtig geworden ist. Sei bereit, ungesunde Beziehungen aufzugeben. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir Christen irgendwo ganz oft anders geprägt. Gar nicht biblisch geprägt, sondern von irgendeiner Aussage der Bibel. Und die Aussage ist ganz stark Richtung Frieden und Versöhnung und Frieden. Aber hier und da gilt es tatsächlich auch, sich zu lösen von Menschen. Zu sagen, dieser Mensch tut mir nicht gut, er führt mich zur Sünde. Also bin ich bereit, diesen Menschen aufzugeben beispielsweise. Oder dieser Mensch tut mir nicht gut, denn jede Begegnung mit dieser Person ist immer wieder neu, wie eine Giftspritze in mein Herz hinein. Ich habe schon gehört, also jemand sagte mir, ich bin seit 5 Jahren verliebt. Und ich stelle die Frage, ja, weiß die Person das? Und die Antwort kommt, nein. Und ich denke mir, wow, das waren mindestens 4 Jahre zu viel, oder? Denn was hast du gemacht in den letzten 4 Jahren? Du warst verliebt und der andere wusste es gar nicht. Und du hast gehofft, dass der andere es irgendwann mitbekommt, aber er hat es dummerweise mir nicht mitbekommen. Neulich sagte ein junger Mann zu mir, ich bin seit 5 Jahren in eine junge Dame verliebt und ich habe schon 5 Körbe bekommen. Und mir war das mindestens 3 zu viel, oder? Ich meine, es tut doch weh, wenn ein Mensch sagt, aber ich liebe dich nicht. Oder ich mag dich zwar, aber ich kann mir ein gemeinsames Leben nicht vorstellen. Ein Korb allein ist schon ganz schön ernüchternd. Aber 5 davon, oh wei, das ist nicht gesund. Warum erlaubt Jesus Scheidung? Also, damit es klar ist, ich bin der Prediger, der zutiefst an Ehe glaubt und der zutiefst davon überzeugt, dass Ehe eine göttliche Erfindung ist und dass wir Menschen alles tun sollten, um diesen Bund, den wir vor Gott geschlossen haben, auch zu halten. In guten wie in schlechten Zeiten. Und bei jeder Trauung kommt genau das Gute und schlechte Zeiten. Und mir geht es an dieser Stelle nicht um schlechte Zeiten. Und deswegen löst du die Ehe auf. Ganz im Gegenteil. Die schlechten Zeiten werden in jeder Ehe kommen. Und deswegen geben wir ein Ja auch zu den schlechten Zeiten. Wir geben ein Ja zu der Person. Und Jesus geht hin und in Matthäus 5, Vers 32 sagt er aber, es sei denn aufgrund des Ehebruchs. Ist es okay, eine Beziehung, einen Bund aufzulösen? Warum? Weil in diesem Vorgang des Fremdgehens so viel Vertrauen kaputt gegangen ist, dass ein gemeinsames Leben möglicherweise nicht mehr möglich ist. Ein gemeinsames Lebenshaus, das man baut, nicht mehr möglich sein muss. Und an dieser Stelle will ich sagen, ich kenne Menschen, die haben das erlebt und die gesagt haben, und ich werde dennoch treu bleiben. Und ich stehe dennoch dazu. Und ich feiere solche Menschen. Und manche Menschen haben das ganz krass erlebt. Aber die Bibel geht hin und sagt, wenn du das erlebst, dann bist du frei. Und ich möchte mal diesen Gedanken betonen. Warum? Und dafür brauche ich mal ein Bild. Wer von uns würde einem Wildfremden 10.000 Euro in die Hand drücken? Oder wer von uns würde das nicht machen? Also ich kenne Menschen, die das schon gemacht haben. Einem wildfremden Menschen, und dummerweise sind sie auf die Schnauze gefallen, ja? Also da muss man sehr naiv sein, sehr, sehr Menschen, sehr blind einfach, ja? So würden wir nicht machen. Wer von uns würde 10.000 Euro einer Person in die Hand vertrauen, der dich bereits betrogen hat? Das heißt, du hast diesen Vorgang schon mal gemacht und diese Person hat dich ausgenutzt. Von den 10.000 Euro ist kein Euro übrig geblieben. Würdest du das wiederholen? Und wer von uns würde es machen gegenüber einem Dieb? Das heißt, einem Menschen, der eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als dich zu bestehlen. Würden wir auch nicht machen, oder? Sondern wir würden sagen, hier ist kein Vertrauen mehr da und das einfach Anerkennung. Wenn wir bei Immateriellen so umgehen, warum gehen wir nicht bei Immateriellen, was viel, viel wertvoller ist, anders um? Und an dieser Stelle, glaube ich, dürfen wir einfach biblisch sein und die Gedanken, die Gott uns zeigt, aufgreifen und nicht frommer sein als Gott. So eine Ehe ist natürlich was Einzigartiges. Da gibt es keinen Bund und keine menschliche Beziehung, die vergleichbar ist mit Ehe. In der Ehe bist du vielschichtig, mehrschichtig, abhängig von dem anderen. Das ist nicht so der Nachbar, mit dem du Hallo sagst. Oder vielleicht habt ihr eine gemeinsame Mülltonne. Ist auch nicht dein Chef in der Firma, wo du auch schon ganz schön ausgeliefert bist. Sondern eine Ehe, das ist eigentlich dein ganzes Leben, ist irgendwo abhängig, auf dem anderen gebaut. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir einerseits von ganzem Herzen für die Ehe kämpfen und gleichzeitig auch merken, es gibt aber auch Grenzen. Und Jesus warnt uns vor Ehebruch. Warum? Weil Ehebruch genau Vertrauen zerstört. Wenn das geschieht, was passiert dann? Dann gehe ich als Seelsorger hin und sage, du darfst gehen, du bist frei. Das habe ich schon manchmal getan. Und die Menschen haben mir gesagt, aber ich will dennoch bleiben. Ich will dennoch um das Herz dieses Menschen kämpfen. Und das feiere ich. Aber es war gut für sie zu hören, dass sie nicht eine Last tragen müssen, die sie gar nicht tragen können. So, jetzt, wie sieht es aus mit anderen menschlichen Konflikten? Gibt es da immer Frieden als Ausweg? Gibt es da immer heile Gänschen, es wird schon alles gut? Das wünschte ich mir. Und als ich ein Kind war, dachte ich, so ist es, so muss es eigentlich immer sein. Obwohl ich festgestellt habe, so ist es nicht immer. Kämpfe mit und um Menschen, umarme die Klärung des Konflikts. Und an dieser Stelle, das ist der zweite Gedanke. Der erste Gedanke ist, leg ab. Der dritte Gedanke ist, zieh an. Und der zweite Gedanke dazwischen drin ist ein Kampf um. Der ist neutral. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß und alles ist Sünde oder nicht Sünde. Es gibt Lasten, die sind gar keine Sünden, aber die sind nicht gut für dich. Und dann gehst du nicht nach Hause und sagst, der Pastor hat gesagt, dass sich zu sorgen ist eine Sünde. Darum geht es gar nicht, damit lege ich ja noch eine Last auf dich. Sondern es geht darum, dass du erkennst, dass es für dich nicht gut ist. Und wie sieht es aus mit menschlichen Beziehungen? Und an der Stelle, glaube ich, ist es manchmal gut, wenn wir lernen, konfliktbereit zu sein, wenn wir konfliktfreudig werden. Neulich las ich einen Post von einer großen Gemeinde, die sagte, wir sind eine konfliktfreudige Gemeinde. Und ich dachte, boah, krass, will ich das überhaupt? Wisst ihr, was meine Prägung ist? Konflikte sind scheiße, ich brauche keine. Ich will immer Frieden. Ganz ehrlich. Du auch? Auch deine Prägung? Wir wollen Harmonie, wir wollen, dass es nett ist. Wir wollen, dass alle uns mögen. Hauptsache Frieden. Konfliktfreudig hört sich ein bisschen anders an. Und dann merken wir, dass die Bibel eigentlich nüchterner mit Konflikten umgeht. Ein Jakob betrügt seinen großen Bruder, den Esau. Zwillingsbruder, aber immerhin Erstgeborenen. Und er betrügt ihn, warum? Weil der Esau offensichtlich so wenig Interesse hatte an dem Segen Gottes. Und er hatte vielleicht ganz viel Grund, ihn zu betrügen, aber nichtsdestotrotz stand es wie eine Kluft zwischen Jakob und Esau. Und dann hört er, sein Vater ist gestorben. Was tut er? Er bemüht sich mit allen Kräften, dass dieser Konflikt wieder entflichtet wird, dass er versöhnt wird. Er bemüht sich und sagt, ich will Frieden mit dir haben. Und er ist bereit, viel Geld, viel Mühe, viel Gehirnschmalz in die Hand zu nehmen. Warum? Frieden ist wichtig. Denken wir an das Apostolische Konzil, Apostelgeschichte, Kapitel 15. Ich finde es eine brillante Geschichte, die aber nicht eine Geschichte ist, sondern die wahr ist. Die Gemeinde hat auf einmal ein großes Problem. Hier waren Judenchristen und Heidenchristen. Und die Frage ist, wie verbindlich ist das ganze mosaische Gesetz, alle Vorschriften für die Heidenchristen? Und hätten sie damals anders entschieden, würden wir ein anderes Christentum führen. Das wären viele Lasten, die wir zu tragen hätten, die wir jetzt nicht tragen, wenn wir ganz ehrlich sind. So viele Lasten. Und Paulus ging nach Jerusalem, nicht wissen, wie werden sie entscheiden. Denn die Fronten waren nicht klar, aber man war klar, so einig ist man sich nicht. Und dann kam man zusammen, die ganze Gemeindeleitung, alle Apostel, man hat beraten und unter Gottes Wort, unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter dem gemeinsamen Kampf und dem Ringen um Wahrheit kamen sie auf eine Lösung, die heute noch für uns gilt, die unser Leben sehr leicht macht. Gott sei Dank. Worum es mir geht, ohne das Eingestehen eines Konflikts, keine Konfliktklärung, keine gemeinsame Position. Manchmal müssen wir überhaupt ehrlich sein, zu sagen, hey, an dieser Stelle sind wir uns nicht einig, wir müssen mal darüber reden, oder? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Abraham und Lot. Beide werden so reich, dass es Konflikte gibt. Und zwar gar nicht auf der Ebene der Leitung, sondern auf der Ebene der nächsten Leitung, der Diener. Abraham, Lot, die sind Best Buddies immer noch. Aber die Diener kriegen sich richtig in die Haare. Segen führt zum Konflikt. Wachstum führt zu Konflikt. Und dann schauen sich Abraham und Lot an und sie sagen, wir brauchen eine Lösung. Sie gestehen sich ein, so wie es gerade aussieht, geht es nicht mehr weiter. Sie brauchen eine Lösung. Und sie suchen eine Lösung. Oder Paulus und Barnabas, sie geraten hart aneinander. Und hier sind zwei Menschen, die leben seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind sie unterwegs, Tag und Nacht, predigen das Wort Gottes in allen Städten, erleben Zeichen und Wunder, Totenauferweckung, erleben Geist Gottes, das ist die Urgemeinde. Und Paulus und Barnabas, sie schauen sich an und sie sagen, jetzt haben wir Streit. Wir können nicht mehr miteinander. Warum? Wir sind uns nicht entschieden, wie wir mit Markus, ich zeige jetzt auf niemanden, ja, wie wir mit Johannes Markus umzugehen haben. Und Barnabas sagt, hey, ich möchte unbedingt diesen jungen Mann mitnehmen. Der ist wertvoll, der ist nützlich, der ist ein ungeschliffener Diamant, mit dem will ich arbeiten. Und Paulus sagt, ich kann ihm nicht vertrauen. Paulus sagt nicht, ich kann ihm nicht vergeben. Vergeben hatte schon längst, sondern Paulus sagt, ich kann ihm nicht vertrauen. Warum? Er hat uns so dermaßen im Stich gelassen und es war lebensbedrohlich. Wenn wir ihn wieder mitnehmen, dann lässt er uns wieder im Stich. Also kann ich ihm nicht vertrauen. Wer hatte recht? Die Bibel urteilt es nicht. Wir hätten gerne immer ein Urteil. Wenn ich die Bibel lese, denke ich, so, wo ist die Auflösung? Schade, keine Auflösung. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Bibel, aber die gibt es nicht. Ja? Die Auflösung gibt es nicht. Da gibt es kein Urteil darüber. Wer weiterliest, irgendwann schreibt derselbe Paulus, der sagt, mit diesem Mann will ich nicht zusammenarbeiten, schickt mir genau diesen Mann, denn er ist mir nützlich. Und wir wissen, dass dieser Mann zufällig der erste Schreiber des Evangeliums von Markus ist. Also dieser Mann wurde sehr nützlich, oder? Wurdest du schon gesegnet durch das Evangelium von Markus, durch das Markus-Evangelium? Ich glaube schon. Die allermeisten von uns auf jeden Fall. Nützlich für dich, nützlich für mich, Gott sei Dank, Halleluja. So, worum es mir jetzt geht, ist, sie hatten nichtsdestotrotz einen Konflikt. Und die Bibel geht nicht hin und wertet das und sagt, wie schlimm, sondern der Konflikt war da. So, wenn wir von Pforzheim losfahren und wir wollen nach Paris und ich nehme jemanden mit, der möchte nach London, dann wird sich die Route irgendwann mal trennen, oder? Es passt nicht ganz. Spätestens in Köln heißt es, in ein anderes Auto zu steigen. Logisch, oder? Oder es heißt, sein Ziel, London aufzugeben. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder du gibst nach oder du gibst auf. Aber du kannst nicht London, Paris in der Mitte, dann landest du nirgendwo, ja? So, und hier ist die Bibel an dieser Stelle, glaube ich, echt nüchterner, als wir sind. Und wie gesagt, es geht nicht um Vergebung, sondern um die Frage des Vertrauens. Nichtsdestotrotz will ich betonen, dass dort die Bibel so eindeutig ist, was an uns liegt, sollen wir um Frieden bemüht sein. Wir sollten dem Frieden nachjagen. Nachjagen drückt ja schon aus, dass er verloren gehen kann, oder? Wir sollen dem Frieden nachjagen. Warum? Weil er uns immer wieder flöten geht. Wir sollen den Frieden suchen. Warum? Weil wir ihn immer wieder verlieren. Wir sollten bemüht sein um das Herz des anderen. Und an der Stelle, glaube ich, ist so wichtig, dass wir genau diesen Kampf um Menschen aufnehmen. Dass wir nicht sagen, wenn du wüsstest, was der mir angetan hat, aber er weiß es gar nicht. Aber ich sag's dir, aber er weiß es gar nicht. Menschen lassen andere Menschen fallen, weil sie enttäuscht sind und sie sagen es gar nicht, was passiert ist. Und an der Stelle lade ich uns ein, als Gemeinde eine konfliktfreudige Gemeinde sein, zu sein, wenn du sagst, was reitet dich, Pastor, hast du gerade Stress? Nein, ich habe keinen Stress. Mir geht's gut. Ich meine auch keinen hier, sondern ich meine ein Prinzip, dass wir manchmal auch um Dinge kämpfen dürfen und dass es gut ist. Und dass es gar nicht schlimm ist, wenn man sich mal in die Haare bekommt. Wir haben als Pastorenteam entschieden, wir wollen ein offenes, ehrliches, konfliktbereites, vielleicht noch nicht freudiges, soweit bin ich noch nicht, aber ein konfliktbereites Team sein. Denn wir denken anders, wir fühlen anders, wir bewerten Dinge anders. Und das ist okay. Und wenn ich jetzt Stress mit Timon habe, Timon gehört jetzt nicht zum Pastorenteam, aber wenn ich jetzt Stress hätte und wir geraten hart aneinander heute, was tun wir dann? Dann schlafen wir eine gute Nacht drüber. Also ich werde definitiv eine gute Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag überlegen, ist es mir wert, mit dem Timon zu reden oder nicht. Und Timon darf das auch tun. Und wenn es am nächsten Tag immer noch piekst, dann ist es gut, wenn wir das Gespräch suchen. Und dann führen wir an dieser Stelle einfach ein biblisches Prinzip weiter, nämlich ein Vier-Augen-Gespräch. Und Timon kommt zu mir und sagt, David, ich verstehe nicht, was hast du neulich gesagt? Ich finde das falsch. Und ich kann ihm erklären, wie ich das gemeint habe. Und wahrscheinlich zu 90% wird sich der Konflikt schon beiseite gelegt haben. Einfach, weil wir uns falsch verstehen. Wie oft ist Kommunikation schwierig? Das, was du sagen wolltest, das, was du gesagt hast und das, was angekommen ist, ist weit weg voneinander. Und da einfach mal nachfragen, hey, wie meintest du das? Wolltest du mich wirklich öffentlich blamieren? Nee, war nicht meine Absicht, sorry. Worum es mir geht, wenn dein Bruder dir eine Last wird, dann lass ihn so wertschätzend, so wichtig sein in deinem Leben, dass du dich mit ihm auseinandersetzt, dass du um sein Herz kämpfst, dass du mit ihm redest. Tu nicht so, als ach, da ist gar nichts. Dann bist du falsch deinem eigenen Herzen gegenüber. So, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast und da ist immer noch was, wenn du zwei, drei, eine Woche drüber geschlafen hast und da ist immer noch was, dann such bitte unbedingt das Gespräch. Wenn ein Jahr später immer noch, wenn du wüsstest, was er gesagt hat, niemand weiß es, aber ich weiß es und ich verstehe es nicht, dann such doch das Gespräch. Ich glaube, es wäre gut. Und warum? Der Mensch kann sich doch entschuldigen. Hast du schon Fehler begangen? Also ich habe schon viele Fehler begangen. Und wisst ihr, welchen Fehler ich nicht begehe? Ich begehe für gewöhnlich nicht den Fehler, mich nicht zu entschuldigen. Denn ich gehe davon aus, dass ich Fehler mache. Ich gehe davon aus, nicht, dass ich Fehler machen will, aber dass ich Fehler mache. Und weil ich Fehler mache, kann ich mich entschuldigen. Weil ich ein Mensch bin, kann ich hingehen und sagen, sorry, tut mir leid. Oder ich kann erklären, wie ich das meinte. Wenn wir beide aber den Konflikt immer noch haben, dann geben wir einander Zeit. Eine Woche, zwei, drei, so viel Zeit, wie wir eben uns geben. Bitte schön, lass es nicht zum Geschwür werden. Und wenn wir es immer noch nicht hinbekommen, dann rufen wir einen Dritten dazu. und sagen, bitte hilf uns mal. Wir als Pastorenteam haben gesagt, gut, das bin ich jetzt in diesem Fall und dort, wo ich betroffen bin, und mein Kollege der Austin. Und wenn wir es nicht hinbekommen, dann gehen wir zu einer noch weiteren Person, einer neutralen Person, in diesem Fall dem Johannes Schneider, dem Leiter der Ekklesiakirchen. Warum? Wir gehen davon aus, dass Konflikte entstehen können, aber wir wollen Frieden haben. Dieser Kampf um Frieden, der ist mir wichtig und der ist Gott wichtig. Beziehungsschädlich ist, wenn du Menschen aus deinem Leben streichst, ohne mit ihnen gekämpft zu haben, ohne ihnen die Chance zu geben, sich zu erklären, ohne die Chance auf eine Entschuldigung oder gar Umkehr. Manchmal spürt man als Pastor, da ist was. Ich rede mit meinen Kollegen und sie sagen, da ist was. Und ich sage, ja, hast du ihn gefragt? Ja, aber hast du eine Antwort bekommen? Nein. Aber da ist was. Und das ist traurig, oder? Du spürst, und ich weiß nicht, wie die Badener so drauf sind, aber die Schwaben sind so, bevor die reden, musst du 5-mal nachfragen, ja? Aber du spürst, da ist was. Hey, wir sind Brüder. Wenn was ist, dann lass uns doch reden, oder nicht? Wird das Leben des anderen viel leichter machen. Denn er kann sich erklären. Und wir müssen nicht auf Sachfragen immer einer Meinung sein. Oft ist das, was ist, gar nicht ein Sachkonflikt, sondern irgendein Beziehungskonflikt. Und da kann man sich entschuldigen. Und das ist auch eine Last. Wer leidet unter Konflikten? Also ich leide unter Konflikten. Aber ich leide egal, ob ich sie angehe oder nicht, ob ich sie fühle oder nicht. Und deswegen ist so wichtig, werde leicht, indem du auch die Konflikte deines Lebens angehst. Der letzte Gedanke, und damit schließe ich, zieh an. Zieh an Versöhnung. Zieh an Dankbarkeit. Zieh an Freude. Zieh an all das Gute, was wir immer wieder neu in der Bibel sehen, wo Gott uns einlädt. Mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Zieh an Jesus. Zieh an gute Gewohnheiten des Glaubens. Und da bin ich bei diesen Zeitbausteinen. Ja? Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, in deren Herz gebahnte Wege sind. Ich glaube, die Lasten dürfen wir ablegen und das Leichte, das Gute dürfen wir anziehen. Dankbarkeit ist so ein wichtiges Prinzip. Damit ehren wir Gott. Damit sagen wir Gott, du bist ein guter Vater. Ich verstehe dich gerade nicht, aber ich vertraue dir, dass du ein guter Vater bist. Ich finde es gerade herausfordernd, aber ich vertraue dir, dass du einen Peil hast für mein Leben. Du bist ein guter Vater. Wir sollen dankbar sein, nicht nur in dem, was uns leicht fällt, sondern in allem. Denn selbst das Feuer ist am Ende gut für dein Leben. Die Last ist am Ende gut für dein Leben. Sie tut in dem Moment weh und du rufst, ouch, aber sie ist gut für dein Leben. Und du darfst Gott vertrauen, dass er ein guter Vater ist. Kein Helikoptervater, aber ein guter Vater. Und Dankbarkeit ehrt Gott. Damit sagst du, Gott, du machst keine Fehler. Du bist Gott in meinem Leben. Dankbar auch gegenüber anderen Menschen. Wisst ihr, Dankbarkeit ist eine Schönheit, die so anziehend ist. Es gibt so Menschen, die sind Nörgler ihr Leben lang. Und wenn ich ehrlich bin, wenn es irgendwelche Menschen gibt, wo ich einen großen Bogen drum mache, sind es genau die. Und es gibt andere Menschen, die sind dankbar. Und wenn es irgendwelche Menschen gibt, die ich gerne in mein Leben importiere, dann sind es sie. Weil Dankbarkeit was ganz Angenehmes ist. Die Bibel sagt, seid dankbar in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Ich lese uns noch den Vers vor. Trachtet alle Zeit nach dem Guten, 1. Thessalonicher 5. Trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Jesus, ich danke dir, dass wir Good Vibes anziehen dürfen, indem wir das Negative, die Sünde ablegen dürfen, indem wir Lasten ablegen dürfen, indem wir kämpfen dürfen um die Beziehung zu Menschen. Gott, und ich bete, dass kein Mensch uns so wenig wert ist, dass wir nicht das Gespräch suchen, dass wir nicht die Auseinandersetzung suchen, dass wir nicht bereit sind, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, dass wir nicht bereit sind, um Frieden zu kämpfen, Gott. Gott, und ich danke dir, dass du uns gleichzeitig auch befreist, dass wir noch nicht im Himmel sind, dass wir nicht Gott sind, dass wir nicht alles auf die Reihe kriegen müssen. dass selbst ein Paulus und ein Barnabas getrennte Wege gegangen sind und du hast beide gesegnet. Und Jesus, ich bete einfach, dass du jedem Einzelnen von uns Gnade schenkst in diesen Bereichen, dass wir nicht nur uns lieben, sondern Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Herr, ich bete, dass dieser Dreiklang immer wieder neu stattfindet und dass wir ganz bewusst das Gute anziehen, Dankbarkeit anziehen, Freude Gottes anziehen, Wort Gottes, dass wir deinen Heiligen Geist immer wieder ja, hinzurufen, der eh schon da ist, aber ganz bewusst uns ja, ausstrecken nach deinem Wirken, Heiliger Geist. Wir wollen dich anziehen, dich Jesus, dass du sichtbar wirst in uns und durch uns. Amen.